HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Udo Samel und mit Sylvia Schwab. Udo Samel, Sie sind Schauspieler. Sie haben auf der Bühne große Tragödie gespielt. Sie haben klassische Stücke gespielt, moderne Stücke. Ihre Filmografie umfasst um die 80 Rollen. Sie sprechen Hörbücher ein, Sie machen selber Musik. Was für ein Projekt haben Sie denn im Augenblick vor? Woher kommen Sie gerade?
Ich komme gerade von einer musikalisch-literarischen Veranstaltung bei Freunden im Odenwald und habe die schöne Magelone von Tieck gelesen, Ludwig Tieck. Und ein wunderbarer Sänger, Anthony Sharp, hat gesungen die Brahms-Lieder, die dazu vertont wurden von dem Meister der Tonkunst. Und das war sehr schön.
Tieck, man hat Sie gebeten, Tieck zu lesen. Haben Sie da eine besondere Beziehung?
Nein, es hat die Dame des Hauses, die Freundin, hat gesagt, hat viele Sachen gehört von mir, wenn ich mit dem Kussquartett Lesungen gemacht habe, und hat sich gewünscht, dass ich mal für sie die schöne Magelone lese.
Und ein relativ junges Theater- oder Filmprojekt, das Sie beschäftigt?
Das wird im August sein in der Schweiz und wird den Titel haben, deshalb habe ich jetzt auch so den Anfang eines Barts, und da spiele ich wieder einen jüdischen Familienvater. Er ist nicht ganz so orthodox wie der in Alles auf Zucker, aber mich hat die Produktion gebeten, mir einen Bart wachsen zu lassen. Deshalb, und das wird Mitte August sein und hat den schönen Titel Wolkenbruchs wundersame Reise in den Schoß einer Schickse.
Oh, das klingt auch nach Komödie, oder?
Ja, das ist ein völlig verrückter Film, aber mit sehr ernstem Hintergrund. Und es geht darum, um alle Missverständnisse und alle Vorurteile und um alle Fremdheitsaversionen über den Haufen zu werfen. Und das hat mir gefallen an der Geschichte und deshalb habe ich zugesagt.
Fremdheitsaversionen zwischen Juden und Nichtjuden?
Oder? Ja, natürlich. Mhm. Und der Name Schickse ist ja ein jüdischer Begriff für eine nichtjüdische Frau.
Man kann sich vorstellen, das wird vergnüglich, aber wahrscheinlich auch ein bisschen ernst.
Also ja, es wird verzweifelt. Der Junge ist sehr intelligent, denn die Mutter besteht darauf, dass er eine Jüdin findet und heiratet. Und er hat überhaupt keine Lust und findet die jüdischen Frauen alle ganz furchtbar und mag sie und kann sich nicht verlieben, hat auch ganz andere Sachen im Kopf und im Herzen. Jede Woche wird in irgendeiner Familie eine junge Frau ihm zugeführt und er soll sich mit der verstehen. Also es ist wie sozusagen im Mittelalter quasi.
Gibt es aber noch. Also gerade im Augenblick sind hier ein paar Bücher erschienen, unorthodox zum Beispiel von Deborah Feldmann, in denen wir erfahren, dass es diese traditionellen jüdischen Engigkeiten und Riten immer noch gibt.
Diese Engigkeiten in der Tradition sind die Traditionen des einen Gottes, der drei Religionen zu verkraften hat und die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen.
Ja, das wäre ein weites Feld, aber wir wollen heute...
Ich hoffe, wir kommen noch darauf. Wie ist die Erfindung Gott der Menschen entstanden? Das finde ich, das beschäftigt mich zurzeit sehr.
Darf ich trotzdem jetzt erst einmal ein paar Ihrer Filmrollen nennen, damit wir so ein bisschen noch Sie vorstellen für die Hörer, die vielleicht noch nicht das Gesicht sofort im Kopf haben bei dem Namen Udo Samel. Sie haben den Schurik gespielt in Messer im Kopf. Das war 1978. Ja. Dann haben Sie den Franz Schubert gespielt in Mit meinen heißen Tränen. Dann den Ziehvater Daumer im Film Kasper Hauser, ja. Den Herrn Wagenbach in Chick, das ist ja nun ein junger Film. Ja, ich habe jetzt mal so die ganze Bandbreite aufgemacht. Ja. Sie haben in Alles auf Anfang und dann Alles auf Zucker, das haben Sie selber ja erwähnt, und dann in Mein bester Feind gespielt. Welche Rollen waren Ihnen denn die liebsten?
Diese Frage.
Wenn ich den Schubert zurückhalten darf, denn über den würde ich gerne später noch mal ausführlicher
reden. Ja, über den kann man auch lange sprechen, weil das war auch eine ausführliche und lange Arbeit. Und ich denke sehr gerne an diese Arbeit zurück. Ihre andere Frage kann ich im Grunde nicht beantworten. Was mir das Liebste ist, mir ist immer das am liebsten, was ich gerade tue. So ist es ja auch mit der Musik. Ich habe einen Lieblingskomponisten und 5 Jahre später habe ich einen anderen Lieblingskomponisten. Ich meine, Schubert ist immer sozusagen ein Lieblingskomponist geworden, weil ich ihn sehr gut kennengelernt habe.
Durch den Film?
Durch den Film, durch die Arbeit an ihm. Ich habe seine Schrift gelernt, aber das erzähle ich dann später, wenn ich darf. Die anderen Filme, auf die habe ich mich versucht, auch so gut ich kann vorzubereiten. Und das sind ja alles Erfahrungswelten, die immer wieder neu sind, immer wieder fremd sind. Und es sind immer wieder, ich habe mich interessiert, interessiert, immer einen anderen Menschen kennenzulernen in meiner Arbeit. Deshalb, ich spiele nicht mich. Natürlich bin es ich. Und es tut mir auch gut, wenn die Leute das gutieren. Sagen, Herr Samel, das haben Sie aber schön gespielt. Aber mir ist wichtig die Figur und mir ist wichtig, dass ich das Herz, das Sentiment, die Träume, die Hoffnungen, die Sehnsüchte, auch die Fehler dieser Menschen kennenlerne und schätzen lernen kann.
Weil also man muss die annehmen, wie man ja auch seine eigenen Fehler annehmen muss.
Oder? Sollte. Das ist ja die schwerste Übung, ist ja die eigenen Fehler sich einzugestehen. Aber das ist natürlich für mich, deshalb liebe ich diesen Beruf auch so, ist über eine Figur, die ich spiele, dessen Fehler zu begreifen und anzunehmen und damit umzugehen, möglichst auch humorvoll umzugehen, ist natürlich auch eine Übung, mit den eigenen Fehlern umzugehen.
Wie findet denn so ein Annäherungsprozess an eine neue Figur, egal jetzt ob auf dem Theater oder im Kino, wie findet der statt, Udo Samel?
Er findet immer neu statt, findet immer unterschiedlich statt. Ich habe ja viele Figuren, sagen wir, oder Menschen gespielt, die es wirklich gegeben hat. Und, oder die es sogar noch gibt. Herrn Gorbatschow zum Beispiel, den gibt es ja noch. Der hat sich noch nicht beklagt, dass ich ihn gespielt habe. Dann fange ich an, natürlich so viel wie möglich über diesen Menschen zu erfahren. Wenn er was geschrieben hat, lese ich so viel ich lesen kann. Wenn er ein Buch geschrieben hat, wenn er Noten geschrieben hat, höre ich so viel und lese die Noten, wie ich so viel ich lesen kann. Und so mache ich das mit allen Figuren. Und wir Schauspieler haben ja das große Glück, dass wir plötzlich Ärzte spielen. Dann spielen wir einen Landstreicher, dann spielen wir einen König, dann spielen wir, was weiß ich. Also diese Benennung ist ja vielfältig und hört auch nicht auf. Da ist für jede Figur, sagen wir, für jeden Menschen, sage ich, eine Vorbereitung anders zu gestalten.
Ja, und Sie haben ja dieses Privileg, nicht nur verschiedene Figuren zu spielen, unterschiedlichster Art, sondern Sie, Udo Samel, dürfen oder können spielen im Theater, Sie können spielen im Film, Sie machen Lesungen, wie Sie eben erzählt haben. Sie lesen ja Hörbücher ein, das ist ja auch nochmal eine neue Art von Rolle, die man da übernimmt als Erzähler oder auch ich als Ich-Erzähler. Sie machen Musik, also das Ganze, finde ich, klingt nach einem sehr erfüllten Berufsleben.
Kann man so sagen, ja. Muss ich Ihnen jetzt widersprechen?
Nein. Wovon träumt man denn als junger Schauspieler?
Von viel zu viel. Ich habe mir gewünscht, schon als junger Schauspieler immer zu lernen, eine immer größere Wirkung mit weniger Mitteln zu erreichen. Und auf dem Weg bin ich noch.
Das heißt, diese Entwicklung findet statt hin vom Mehr zum Weniger, zum vielleicht klareren, einfacheren, reduzierteren.
Ja, es gibt ja das schöne Sprichwort, weniger ist mehr. Und das bewahrheitet sich meistens bei der Schauspielerei.
Das ist ja in anderen Dingen genauso. Also ich denke mal, der Altersstil eines Schriftstellers ist auch ein anderer als der des jungen Mannes.
Naja, als Älterer ist man eher imstande, was wegzulassen, denke ich. Vielleicht, weil man es für überflüssig hält, das auch noch zu erzählen. Und man lernt auch, sich klarer zu formulieren. Man lernt auch, den eigenen Worten, dem eigenen Sprechen, der eigenen Schreibe besser nachzuhören. Ich meine, das tun wir Schauspieler, wenn wir in einer guten Übung gelernt haben, diesen Beruf auszuüben, tun wir das auch auf der Bühne, jeden Tag. Ich spiele nicht mehr jeden Tag, aber ich habe über Jahre fast jeden Tag gespielt und habe immer mehr gelernt, dass ich das, was ich auf der Bühne mir wünsche, auch zu beglaubigen mit meiner Figur, mit meiner Person, mit meinem Herzlein, mit meinen Träumen, mit meinen Ängsten und mit meinen Frechheiten und meinem Mut. Ich meine, es gehört ja schon Mut, auf die Bühne zu gehen und zu behaupten, ich bin König Lear. Aber trotzdem herauszufinden oder herauszuhören, wenn man spricht, was man da gerade gebabbelt hat, das ist natürlich eine Übung, die, wenn man die wirklich über sein Leben geführt hat, dann im Alter Früchte trägt. Hoffe ich doch.
Und das vielleicht nicht nur in der Schauspielerei.
Ja, natürlich. Bin auch ruhiger geworden in den Straßen und Umgebungen. Man wird ja doch ständig mit Begegnungen konfrontiert, die nicht nur einfach hinzunehmen sind. Ich bin auch ein Mensch, der in einer gewissen Weise erzogen wurde, von meiner Großmutter, meiner Mutter, meiner Familie. Da gibt es bestimmte traditionelle Anstandsregeln, die ich immer noch gerne beachte. Ich beachte vor allem die Regeln, die den Respekt vor dem anderen bezeichnen.
Damit sind wir jetzt, Udo Sammel, schon bei einer ersten Musik. Und Sie haben sich John Dowland ausgesucht, ein Liebeslied?
Ja, ich wusste ja, dass Sie mich über Theater befragen werden. Und John Dowland gehört in die Zeit, der ist, ich weiß nicht genau, wann er geboren ist, aber 1626, wenn ich mich richtig erinnere, gestorben. Also gehört in die Shakespeare-Zeit. Zur Zeit von Shakespeare wurden die Lieder schon gesungen. Und Shakespeare hat ja für das Theater wie kaum ein anderer, vielleicht noch Tschechow auf eine ganz andere Weise, Anton Tschechow, hat der William Shakespeare eine enorme Welt unseres Seins, also des Alls, nicht nur der Erde. Also er hat nicht nur bewiesen, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern er hat auch Dimensionen in der Sprache und in dem Zusammentreffen von Menschen und Konflikten, die weit in die Welt der Sterne gehen. Also ich habe immer das Gefühl, bei Shakespeare öffnet sich die ganze Welt, auch wenn ich sie nicht kenne. Und das gleiche Gefühl hat man ja, wenn man sich verliebt. Auch wir Alten können uns noch daran erinnern, wie das war. Und man kann sich auch immer noch verlieben in bestimmte, ich kann mich auch mittlerweile in Blumen verlieben. Es eröffnet eine Welt und die eröffnet sich eben auch, wenn man verliebt ist oder wenn man liebt oder wenn man lieben darf. Das kann ja bleiben. Und dann heißt es, komm zurück, Liebe, come again, sweet love. Und deshalb habe ich diesen Dowland mir gewünscht. Und ich habe ihn mir gewünscht von Sting gesungen, weil das eine ganz besondere Weise ist, wie er das singt. Sehr englisch, aber auch, als ob es von heute wäre.
Come again, sweet love doth now invite. Thy grace is that refrain to do me true delight. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to mourn through thy unkind disdain.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem Schauspieler Udo Sammel und mit Sylvia Schwab. Wir hörten von John Dowland Come Again, Sweet Love aus dem First Book of Love. Interpretiert
Madrigale,
von
Madrigale,
also interpretiert von Sting, was ja eine Besonderheit ist. Das haben Sie eben schon erklärt, Udo Sammel. Und damit sind wir eigentlich unmittelbar auch bei Ihrer musikalischen Ausbildung. Geboren wurden Sie 1953 in Trier und vom 10. Lebensjahr an sind Sie in ein Internat mit ganz spezieller Musikausbildung gegangen. Sie haben dort Singen, Komposition, Fagott und Klavier gelernt, waren Sängerknabe in der Laubacher Kantorei. Also aus Ihnen hätte auch ein Pianist oder ein Fagottist oder ein Sänger werden können?
Ich hätte mir gewünscht, ein Dirigent.
Ach so, also lieber der Chef.
Naja, dann hätte ich sozusagen in der Hand gehabt, Bilder habe ich mir eingebildet damals. Ja, Sänger vielleicht auch, nur ich merke immer mehr, dass die Sänger mich um meinen Beruf beneiden. Und ich habe jetzt gerade in Frankfurt an der Staatsoper in Frankfurt im Schillertheater, in der alten Schillerwerkstatt, die ich immer schon sehr geliebt habe.
In Berlin
eine neue Oper von Sani gemacht, einem Italiener, Falcone, über den Richter, der die Mafia zum ersten Mal zu 3500 Jahren verurteilt. Und ich glaube, ganz viele Mafia-Bosse sind da verurteilt worden. Und zum Dank haben sie ihn dann mit seiner Frau mit 500 Gramm Dynamit auf der Autobahn in die Luft gesprengt. Das jährte sich jetzt zum 25. Jahr. da hat Sani dann diese Oper geschrieben, die ist in den 70er Jahren uraufgeführt worden. Und in Berlin war die deutschsprachige Erstaufführung an der Staatsoper. Und das ist für drei Sänger und zwei Schauspieler, also zwei Sprecher, drei Sänger, ein kleiner Chor oder ein großer Chor von Stimmen, Frauenstimmen und 13 Instrumentalisten.
Und Sie?
Ich war einer der beiden Sprecher.
Ah ja, okay.
Und da habe ich gemerkt, was Sänger mir immer sagten, dass sie mich um meine Freiheit beneiden in meinem Beruf, weil da musste ich auch rhythmisch sprechen. Das ist nicht immer logisch. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Ich meine, ich habe Opern inszeniert, da hatte ich das Problem nicht, weil ich habe zugeschaut und habe irgendwie korrigiert oder Vorschläge gemacht und habe mich mit den Sängern sehr gut verstanden, weil ich das immer bewundere, mit welcher Kraft und Ökonomie sie arbeiten und wie gut vorbereitet sie auf die Proben kommen. Und da habe ich gemerkt, das ist ein bisschen ein anderer Weg, an diesen Beruf heranzugehen für die Sänger als für die Schauspieler.
Sie haben eine musikalische Ausbildung, Udo Sammel. Sie machen ja auch Musik, Sie geben Liederabende. Sie arbeiten als Regisseur bei Opernaufführungen. Sie haben hier in Frankfurt auch Liederabende inszeniert.
Ja.
Und Sie haben den Franz Schubert gespielt in dem Film Mit meinen heißen Tränen. Also mir kommt das vor, als würde die Musik Sie wirklich Ihr Leben lang begleitet haben. Und ist so ein Lebensthema für Sie?
Ja, ist es. Die Musik hat mich begleitet von Anfang an. Ich habe die ganzen Schlager der 50er Jahre immer gesungen als kleiner Junge. Ich habe die Frauenstimmen nachgemacht, die Männerstimmen. Ich habe auch alle Politiker nachgemacht. Also diese Nachmacherei hat mich auch dann letztlich zur Schauspielerei gebracht. Dann spätestens im Internat, da kam ich schon mit 9 Jahren hin, in die letzte Volksschulklasse und dann ins Gymnasium, in die Sechsta gleich dann dort schon. War ich Sängerknabe, hatte Stimmbildung, Chor singen jeden Tag und Fagott habe ich gelernt und Klavier, das stimmt alles. Und nichts habe ich wirklich dann am Ende gekonnt.
Naja, aber im Schubert, ich habe den Film gesehen, da spielen Sie ja selber und Sie singen auch.
Ja, das ist richtig. Schubert hat wahrscheinlich auch nicht viel besser gesungen als ich, weil er hat ja alle Stimmen immer zusammenbringen wollen und hat auch die Mädchenstimmen dann nachgemacht, was man so weiß aus Briefen oder Berichten. Ich habe Klavier gespielt, das stimmt, und da habe ich meinem damaligen Freund Alan Marx gebeten, mir zu helfen, wieder den Fingersatz zu lernen und habe es auch gespielt, nur das waren ja alles tote Instrumente, auf denen ich gespielt habe. Aber der Pianist, der das dann nach mir nachsynchronisiert hat, hat mir gesagt, ich hätte das sehr genau gespielt. Also es stimmt, was ich da spiele.
Also wir haben jetzt gesprochen von Ihren Filmen, wir haben gesprochen auch schon vom Theater. Für Sie als Schauspieler, Udo Sammel, ich stelle mir vor, das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise, ob ich mich an eine Filmfigur heranbewege und die übrigens dann auch während des Drehs darstelle oder an eine Theaterfigur heranbewege und die dann auf der Bühne stehend präsentiere. Ja. Die gleiche Figur vielleicht sogar im Film und auf der Bühne. Wo ist der Unterschied?
Ja, der wesentliche Unterschied, den macht man gar nicht selber. Den muss ich auch gar nicht selber machen, den macht ja der Raum um mich herum. Das Theater hat eine Bühne und die Bühne hat den großen Vorteil, dass sie immer sozusagen die Totale ist. Auf der Bühne trete ich auf, von links oder von rechts oder aus der Mitte und bin einer von mehreren und die Zuschauer haben die Freiheit zu schauen, ob sie das wahrnehmen wollen, wenn ich komme oder nicht. Im Film haben sie das nicht, weil der Film wird so geschnitten, dass der Zuschauer nur das zu sehen bekommt, was er sehen soll. Also das ist nicht meine Arbeit. Als Schauspieler ist es im Grunde die gleiche.
Aber man muss ja darauf reagieren als Schauspieler. Also wenn Sie auf der Bühne im Hintergrund sind und trotzdem eine große Rolle haben oder einen Auftritt, müssen Sie ja Stimme, Mimik, Gestik, stelle ich mir vollkommen anders einsetzen, als wenn Sie im Film vielleicht alleine
ganz nah
zu sehen sind und
ja,
nah vor der Kamera und das alles, was auf der Bühne okay wäre, völlig übertrieben wirkt.
Ja, das ist richtig. Also man lernt beim Film unbedingt, oder muss es lernen, sich in seiner Mimik zusammenzunehmen oder möglichst wenig zu machen. Also für mich war der Vorteil, beim Film das zu lernen. Das ist mir auch nicht immer gelungen. Ich habe mich auch schon grimassieren sehen im Film. Das gefällt mir dann überhaupt nicht.
Und ist vielleicht auch eine Altersfrage, dass man das mit Abstand anders sieht?
Ja, zumindest ist es eine Altersfrage, dass ich mich im Film überhaupt aushalte, dass ich das überhaupt sehen kann. Ich habe irgendwann entschieden, habe gesagt, wenn es den Leuten gefällt, habe ich kein Recht, an mir rumzunörgeln. Aber ich habe gelernt zu sagen, Udo, da hast du ins Ziel gebracht, da hast du ein bisschen drüber weggeschossen, das hast du nicht erreicht, das hätte besser werden können. Das kann ich für mich sagen. Das muss, interessiert ja auch Gott sei Dank keinen Zuschauer. Aber ich bin natürlich auf der Bühne, denke ich auch, man muss gar nicht so viel machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der richtige Gedanke, wenn man ihn nur denkt und versucht weiterzudenken und weiterzutragen, sieht ihn jeder Zuschauer und jede Zuschauerin.
Es heißt ja Schauspiel. Ist das ein Spiel auf der Bühne?
Ja. Ja, das ist ja das Schöne. Man stirbt ja nie wirklich. Man spielt den anderen was vor, spielt natürlich sich auch was vor, aber man ist im besten Falle sehr nah an der Vorstellung dieses Menschen, den man spielt, seiner Sehnsüchte, seiner Träume, wie Sting gerade gesungen hat. Also ich frage mich auch, wie träumt dieser Mensch, den ich da spiele? Was hat er zuletzt gemacht? Was hat er gegessen? Was trinkt er gerne? Ich habe den Eindruck, oft heute stellen sich Schauspieler diese Frage gar nicht oder diese Fragen, diese vielen Fragen, die eine Figur reich machen. Und dann muss man gar nicht winken auf der Bühne, man muss einfach nur da sein. Es gibt dieses schöne alte Wort, hic et nunc, hier und jetzt auf der Bühne bist du. Und umso weniger du machst, umso mehr Aufmerksamkeit wirst du bekommen. Das habe ich im Lauf meiner Arbeit ein bisschen gelernt zu akzeptieren und ich denke auch herzustellen.
Auch das ist ja wie im wirklichen Leben.
Richtig, richtig.
Sind Sie nervös? Haben Sie manchmal Lampenfieber, Udo Sammel?
Sicher. Ich habe gerade vor 2 Tagen mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich immer noch nervös sein kann, aber im Grunde es nicht bin. Weil ich doch ziemlich verwöhnt bin in meiner Arbeit. Durch die Regisseure, mit denen ich als Schauspieler gearbeitet habe, war ich immer sehr gut vorbereitet. Ich wusste, was ich zu tun habe. Ich hatte sozusagen eine Arbeit vor mir und die musste ich, ordentlich ist so ein blödes Wort, aber musste ich meistern. Damit hat man ein Ziel vor Augen und hat auch sozusagen ein Handwerksgerät in der Hand. Und das muss man erfüllen. Und dann ist jede Aufregung ist immer nur, wenn man zu eitel ist oder sich wichtig nehmen will oder sich vor die Sache stellen will, ist man aufgeregt, dass das ja nicht auffällt, dass das keiner merkt. Und wenn man sich aber hinter den Inhalt stellt, hinter die Sache stellt, hinter den Autor begibt und ihn von hinten stützt oder die Autorin sie von hinten stützt, dann muss man gar nicht aufgeregt sein.
Das klingt gut. Damit sind wir schon bei der 2. Musik. Und was hören wir jetzt?
Ja, jetzt genau das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass ich seit der Kindheit nachgemacht habe, was ich gehört habe. Die wichtigen Filme, die in der Zeit, als ich anfing, als kleiner Zwerg in dieser Welt herumzustapfen, war der Film Rio Bravo. Und der wurde gedreht 1958, kam 1959 in die deutschen Kinos. Der Regisseur ist Howard Hawks. Das ist ein ganz wesentlicher Film. Er war als Gegenstück zu High Noon gedreht von Zinnemann, der ein bisschen früher gedreht war. Das Recht steht im Mittelpunkt der Geschichte. Es ist aber auch die Initiation eines jungen Menschen, der den wunderbaren Namen Colorado Ryan hat, der den ersten Erfolg, wenn er den Gangster sozusagen ins Gefängnis bringt und ganz erschöpft ist von dieser Aufgabe und in der kleinen Kammer im Gefängnis neben dem Gefängnistrakt, das ist kein Trakt, das ist ja quasi alles ein Raum, legt er sich hin und fängt an, sich zu erinnern, was nun sein Liebstes ist. Und das ist sein Gewehr, sein Pony und er selbst. Und da sind wir quasi wieder in der Heutzeit. My Rifle, My Pony and Me. Und es singt der wunderbare Ricky Nelson, der diese Rolle spielt. Und die 2. Stimme, die sich dazu begibt, ist Dean Martin, der Dude.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling.
Wir hörten im HR2 Doppelkopf, ausgesucht von meinem Studiogast, dem Schauspieler Udo Samel, Ricky Nelson und Dean Martin in My Rival, My Pony and Me aus dem Kinohit Rio Bravo. Und Sie wollten jetzt noch was dazu sagen, Udo Samel?
Weil ja, das ganz kurz, weil die Geschichte, die hat mich insofern auch geprägt. Natürlich ist da der große John Wayne die Hauptrolle und gilt als Mann des Rechts. Später habe ich dann erfahren, als ich dann 20, 25, 30 war, dass John Wayne eine ganz rechte Socke war. Dann habe ich da ein bisschen nachgeforscht und habe rausbekommen, dass John Wayne für diesen Film $750.000 bekommen hat. Der Regisseur Howard Hawks hat $100.000 bekommen. Dean Martin hat $50.000 bekommen. Jetzt kann man natürlich fragen, und was hat der gute Ricky Nelson dafür bekommen? Ich weiß es nicht. Das schreibt keiner, wahrscheinlich 25.000.
So gerecht ist das System.
So ist das System. Aber was man nicht vergessen darf, ist die Estrella Rodriguez, die in diesem Film die Frauenfigur spielt. Und die Frauenfiguren sind ja in diesen Filmen immer sehr einzelne Figuren. Es ist ein Männerfilm, es sind Männer, Männer, Männer bekriegen sich. Und die Frauen kommen entweder gar nicht vor oder es kommt eine ganz besondere vor. Und sie ist so das Beispiel aller Frauen, die auch später, zum Beispiel in Alexis Sorbas, kommen zwei Frauen vor, die hier in der Estrella Rodriguez in einer Frau sozusagen zusammenkommen.
Also die Starke und die Schöne.
Die Starke, die Schöne, die Schwache natürlich.
Auch noch.
Ja, alle Vorteile, die sozusagen im Westen der Frau angetragen werden.
Also was ich jetzt interessant finde, Udo Samel, ist, diese beiden Schauspieler, die haben ja auch beide eine besondere Stimme. Also sie singen ja auch beide. Welche Rolle spielt Stimme überhaupt für einen Schauspieler? Also ein toller Schauspieler, wenn die Stimme schwächelt, nicht so gut ist, nicht so tragend ist, wie wichtig ist das?
Die Stimme ist sehr wichtig, denke ich schon. Aber die Stimme ist nicht nur das Stimmband oder die Stimmbänder, die man in Schwingung bringt. Ich denke, das ist der ganze Korpus, also das gesamte Instrument muss gestimmt sein. Das hat was damit zu tun, dass wie sich ein Schauspieler oder ein Sänger auf seine Arbeit vorbereitet. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn der Körper wach ist und trainiert ist, dann ist auch der Geist wacher und trainierter und fähiger, bestimmte Gedanken auch komplizierterer Art weiterzuführen.
Und auch die Stimme ist dann belastbarer.
Die Stimme, genau, die Stimme ist in dieser Stimmung dann mit eingespannt. Mhm, und das ist, glaube ich, entscheidend. Das ist, ich sage immer, also so ganz wurschte ist es nicht, wie der Hessen sagen würde, sondern es gibt die Herzensstimmung, denke ich. Man hört an der Stimme, ob das ein Mensch ist, der mit Herz denkt oder spricht oder ohne Herz denkt oder spricht. Ich glaube, das Herz ist ein ganz entscheidender Faktor für die Stimmung dessen, was man tut.
Sie können ja alles, sage ich jetzt mal so, global. Also Sie können das komische Udo Samel, Sie können das tragische, Sie können den guten, Sie können den bösen, Sie können den ganz witzigen und auch den verzweifelten. Aber at his best, würde ich jetzt mal sagen, ist der Schauspieler Udo Samel als der, der nicht so genau zu benennen ist, also als dieser undurchschaubare, dieser zwielichtige, die vielleicht eher, könnte man sagen, gespaltene Persönlichkeit. Sind das die Typen, die Sie auch besonders reizen?
Sicher, sicher. Weil ich denke, eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Und da mögen mir jetzt alle Priester widersprechen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass jeder Mensch ein anderes Geheimnis mit sich herumträgt. Und das ist nicht nur das Geheimnis seiner persönlichen Geschichte, seiner persönlichen Biografie, sondern es ist der Teil seiner Biografie, der zu der Biografie der gesamten Menschheit gehört. Wir sind angeschlossen an die ganze Welt. Deshalb verstehen wir uns im Grunde mit den verschiedenen Sprachen auch überall und vor allem durch Musik. Und wir verstehen uns vor allem durchs Herz. Wenn zwei Menschen sich treffen, die verschiedene Sprachen haben, kein Wort sich verständigen können und sich in die Augen schauen und sich trauen, in die Augen zu schauen, dann öffnen sie ihr Herz. Und meistens, das können sie schauen, sie können im Fernsehen sehen, wenn Politiker sprechen. Und wenn sie die Augen schließen, haben sie gelogen.
Ja, oder wenn sie einen gar nicht angucken.
Ja, naja, klar. Also man sieht, die Menschen gehen auf die Straße, holen Luft und lügen. Wir lassen uns nicht ins Herz schauen, ungern. Weil natürlich wir ahnen, dass ein Mensch, der schauen kann, der hinsehen kann, alle unsere Geheimnisse erkennen könnte.
Und jetzt sind wir bei den Udo Samel sozusagen besonderen Rollen, wo der ja. nämlich dann erwischt wird dabei, oder also nicht der Udo Samel, sondern der Schauspieler oder diese Rolle, diese Figur, bei dem Geheimnis, das er verbirgt und das er nicht so gerne offenlegen möchte.
Genau so ist es. Und da ist es natürlich auch spannend, für mich spannend, mit dem Geheimnis oder dem Risiko, dass das Geheimnis erkannt wird, auch in der Schauspielerei, so weit zu gehen wie möglich.
Welche Rolle spielt dann der Regisseur? Also wie weit können Sie diese Rolle dann selbst für sich interpretieren, bestimmen? Und wie weit ist dann doch der Regisseur derjenige, der Ihnen zumutet oder vielleicht auch zutraut, noch etwas ganz anderes zu spielen?
Der Regisseur, die Regisseurin, die einem zuschaut, ist immer die Bessere oder der Bessere. Nur nicht alle Regisseure können gleich gut zuschauen oder haben gleich viel Geduld, um zuzuschauen und in einen hineinzuschauen. Nach dem Schubert-Film bekam ich als erstes ein Angebot, für einen italienischen Film Beethoven zu spielen. Und ich bekam das Angebot, einen AIDS-Kranken zu spielen, weil Schubert Syphilis hatte. Die Menschen sind nicht fähig, in einem Schauspieler die Vielfältigkeit seiner Möglichkeiten wirklich umfassend zu erkennen. Ganz wenige. Es gibt bestimmte Regisseure, die mich auch immer wieder engagieren. Für die bin ich ein bestimmter Typ. Die sehen mich nicht in allen meinen Facetten. Mhm. Sondern es ist immer ein Typ. Es gibt dann der gleiche Regisseur, der mich für diesen Typ, den er meint, ich sei dieser Typ, engagiert, würde mich für einen anderen, den ich aber auch schon gespielt habe, nie engagieren. Und sie merken es selber nicht.
Also man könnte vielleicht sogar sagen, dass der Regisseur, der in dem Schauspieler Udo Samel eben mehr sieht oder alle Möglichkeiten sieht, dass das der Bessere ist, weil der letztendlich ja auch etwas herausfordert oder vielleicht sogar ganz neu in diesem Schauspieler weckt, was vorher noch gar nicht sichtbar war.
Genau so ist es. Klaus-Michael Grüber hat zu mir gesagt, tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest.
Ein guter Regisseur ist ein guter Lasser.
Der Flim würde immer sagen, ich bin der erste Zuschauer. Und er guckt liebevoll zu. Andrea Breth guckt sehr genau zu und unerbittlich. Ihr kann man nichts vormachen. Das ist ja gut so. Peter Stein auch nicht. Peter Stein ist ein bisschen von den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, der forderndste, was für mich sehr, sehr gut war als junger Schauspieler. Er ist aber auch ein bisschen der Oberlehrer immer geblieben. Klaus-Michael Grüber war und bleibt mein Liebling. Und Andrzej Wajda, würde ich sagen, ist auch noch einer meiner großen Lieblinge gewesen. Ich habe leider nur einmal mit ihm gearbeitet.
Filmregisseur.
Ein Filmregisseur. Er hat aber auch Theater gemacht. Und er hat mit uns gemacht, das war ganz früh, eine der ersten Adaptionen von Verbrechen und Strafe hieß das damals, heute Schuld und Sühne. Oder damals hieß es Schuld und Sühne, heute heißt es Verbrechen und Strafe. Seit der Übersetzung von Frau Geier hat er das an der Schaubühne inszeniert, an einem kleinen Ort, fern an der Mauer, also am Ende der Welt, damals noch. Und das hat er dann auch verfilmt. Also das gibt es, eine Theateraufführung, die verfilmt ist. Mhm. Und da habe ich den Porfiri Petrovic gespielt, den Untersuchungsrichter. Und Jahre, Jahre später habe ich bei Andrea Breth nochmal in Salzburg und in Wien gespielt. Die gleiche Figur, ganz anders natürlich, in einer ganz anderen Inszenierung. Nur Andrzej Wajda war so, dass er auch zugeguckt hat und über alles, was man gemacht hat, glücklich war und dann gesagt hat, schön, aber es fehlt noch das und es fehlt noch das. Jetzt haben wir eine Schicht, jetzt vergessen wir das, jetzt machen wir die nächste Schicht. Also er hat einen Schichtkuchen angelegt, hat dann immer gelobt und hat gesagt, das fehlt aber noch.
Ja, also er hat es positiv ausgedrückt, er hat nicht erst runtergemacht.
Nein, er hat nicht gesagt, das fehlt aber alles und hat gesagt, das haben wir. Das können wir weglassen. Das wäre schön, wenn wir das jetzt als nächste Phase versuchen zu erobern. und so ganz zugewandt und ganz liebevoll. Also er war eine väterliche Figur, er hätte auch mein Vater sein können, er war eine väterliche Figur für mich und sehr liebevoll. Und Klaus-Michael Grüber war einfach ein Freund, ein Freund. Und dann hat der Klaus ganz früh, Jahre bevor er mit mir gearbeitet hat, gesagt, Udo, du musst verstehen, für einen Regisseur, der guckt anders auf die Sache als ein Schauspieler. Und du musst verstehen, dass ein Regisseur eine bestimmte Art des Blickes hat, den ein Schauspieler gar nicht haben kann und gar nicht haben darf. Und da habe ich was verstanden, habe ich gesagt, aber immerhin redet einer mit mir und versucht mir das zu erklären.
Ja, ist ja auch für die eigene Regiearbeit dann natürlich besonders wichtig.
Ja, da habe ich nochmal eine neue Erfahrung gemacht, genau.
Dann haben wir schon wieder Zeit für eine Musik. Und was haben Sie jetzt ausgesucht?
Ich würde vorschlagen, wir hören von dem Kussquartett, mit dem ich auch viele Lesungen gemacht habe, eine Erinnerung von einem Komponisten, dessen Vater in Frankfurt geboren wurde, ein Frankfurter, der dann früh genug, bevor die Nazis die Macht ergriffen, ein Jude, nach Russland gegangen ist, Alfred Schnittke. Und das ist das Memoriam oder die Erinnerung an Strawinsky.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute der Schauspieler Udo Samel zu Gast. Die Musik, die wir hörten, war
der Kanon in Memoriam Igor Strawinsky von Alfred Schnittke.
Und Sie, Udo Samel, wollten da noch etwas zu sagen, weil dieser Kanon ja ein Lebensthema von Ihnen auch anspricht.
Ja, die Erinnerung. Man hört da oder man hört erstmal nichts bei diesem Stück von Alfred Schnittke. Erstaunlich ist, was man vielleicht bedenken muss, dass Alfred Schnittke seine fantastischste oder größte Musik geschrieben hat in den letzten 13 Jahren seines Lebens. In diesen 13 Jahren hatte er 3 Schlaganfälle. Und diese Musik ist eine Erinnerung an einen Meister, er ist in Russland gewesen und ist mit 12 Jahren, hat er in Wien angefangen, Musik zu studieren und ist dann wieder nach Russland zurückgegangen, hat dann am Moskauer Konservatorium Musik auch unterrichtet und ist in den 70er oder 80er Jahren nach Hamburg gezogen mit seiner Familie, ist auch in Hamburg gestorben, liegt aber in Moskau begraben. Also hat er auch eine Wanderung gemacht, wie teilweise Tschechows Figuren sich gesehnt haben. Sie haben gesprochen sozusagen immer, wollten sie in den Westen gehen und haben aber immer gesagt, Moskau, Moskau, im Kirschgarten, in 3 Schwestern, Entschuldigung. Und gleichzeitig waren sie natürlich nach Westen orientiert. Und Schnittke hat sich erinnert an Strawinsky und ist dann in den Westen gegangen. Das war für mich so eine Figur, die mit Erinnerung und Lebensweg etwas zu tun hat. Was ich vorhin mal habe, kurz angesprochen, dass wir verbunden sind mit allen Biografien der Lebewesen dieser Welt, nicht unserer Erde allein. Dass wir als Schauspieler oder als Sänger die Fähigkeit, uns zu erinnern, bewahren müssen, sonst können wir eine Figur gar nicht auf die Bühne stellen, ohne die Erinnerung. Auch unsere eigenen Fehler, die wir gemacht haben, auch unsere eigenen Wünsche, die wir gehabt haben, gehören in den Bereich des Möglichen darzustellenden, wenn wir uns daran wirklich erinnern können.
Also Sie meinen, Udo Samel, nicht Erinnerung im Sinne von Gedächtnisleistung, die ja ein Schauspieler auch
das
permanent
dazu,
bringen
ja,
muss. Sie meinen auch Erinnerung im Sinne von
nicht vergessen.
Präsent haben, was gewesen ist.
Geschichte nicht vergessen, Menschen, die nicht mehr leben, nicht vergessen, Untaten, die diese Menschheit begangen hat, nicht vergessen. Ich bin da völlig anderer Meinung als Herr Walser. der hier in dieser Paulskirche in Frankfurt eine unsägliche Rede gehalten hat. Das hat mit meinem Beruf absolut nichts zu tun und mit meiner Einstellung zu diesem Beruf auch nichts. Wir müssen uns erinnern, um fähig zu sein, das Zusammenleben in dieser Welt, umso mehr sie zusammenrückt, umso mehr müssen wir uns zu dieser Fähigkeit zwingen, um auch einander besser zu verstehen und auszuhalten. Wir müssen einfach miteinander leben und müssen uns erinnern, was wir getan haben. Wir wissen so vieles nicht mehr, was Menschen vor 1000 Jahren viel besser wussten als wir heute.
Siehe die antike Tragödie.
Die Tragödie hat die Demokratie beschrieben und die antike Tragödie hat die Demokratie sozusagen hervorgebracht durch den Stimmstein von Athene in der Orestie. Und die Antike hatte die verschiedenen Götter, die es den Menschen möglich machten, zu handeln und zu rechten mit diesen Göttern. Und ich glaube, dass Gott, dieser eine Gott, in die Welt kam in dem Moment, wo die Menschen anfingen, Tiere zu jagen. Da brauchten sie Priester. Sie haben nicht mehr nur gesammelt und gepflückt. Sie brauchten Priester, die ihnen helfen, vor der Jagd den Mammut zu spielen. Und umso besser sie das konnten, umso bessere Priester waren sie. Also sie brauchten einen Mammutdarsteller, also die Schauspielerei und die Malerei sind sozusagen die Geburtskünste der Priester.
Da haben wir jetzt einen weiten Bogen geschlagen, Udo Sammel. Ja. Ich würde gerne noch mal ganz konkret zu Ihnen zurückkommen und Ihnen ein paar kurze Fragen stellen, mit der Bitte auch um kurze Antworten.
Oui.
Was ist das Schönste an Ihrem Beruf?
Waren wir beim Thema, waren die Erinnerungsfähigkeit.
3 Rollen, die Sie gerne noch spielen möchten, unbedingt.
Darauf kann ich immer überhaupt nicht antworten. Vor Jahren hätte ich gesagt, den König Lear, den habe ich gespielt. Mephisto habe ich gespielt. Was würde ich gerne noch spielen? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das Angebot muss kommen und dann sage ich ja oder nein.
3 Autoren, die Sie zu Ihrem 70. Geburtstag einladen würden. Und die dürfen auch ruhig schon tot sein.
Na, da wäre sicher Heinrich von Kleist dabei. Und ja, Bodo Strauß würde ich einladen zum 70. Geburtstag. Och, das ist aber eine Frage, die einen so einschränkt.
Sie haben alles offen.
Ja, jetzt, wenn ich Albert Ostermeier nicht nenne, ist er natürlich beleidigt. Also, waren doch 3.
Würden Sie gerne mal Beckett spielen? Haben Sie je Beckett gespielt?
Ja, da kann ich sofort antworten. Ja, ich habe nur einmal ein paar Beckett-Texte darstellend gespielt bei einer Ehrung und ich würde gerne Beckett spielen, sehr gerne.
Und wenn Sie jetzt Warten auf Godot spielen dürften, mit wem?
Das wechselt auch ständig. Das ist natürlich einer, mit dem ich mich am besten streiten kann und mit dem ich mich am besten verstehe. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, da kommen wenige in Frage.
Und das sind dann gute Freunde?
Ja.
Was ist Glück für Sie, Udo Sammel?
Nein sagen zu können.
Wovon träumen Sie?
So viel Unsinn und so viel Quatsch. Ich glaube, von der ganzen Welt, die ich nicht verstehe und von allem, was ich erlebt habe und von allem, wovon ich träumen möchte, träume ich. Und ich kriege das selten zusammen.
Und wünschen Sie sich die Erfüllung Ihrer Träume?
Wenn ich jetzt Ja sage und das Traummännlein mir zuhört und mir dann die schlimmsten Träume erfüllt, möchte ich mich jetzt nicht verraten. Aber ich habe Träume gehabt, sagen wir mal so, die sind anders, als ich sie geträumt habe, in Erfüllung gegangen.
Und damit sind wir dann auch bei einem, man könnte sagen ja wahrscheinlich auch einem Ihrer Träume, die sich immer wieder neu erfüllen, nämlich bei der nächsten Musik. Und da hören wir jetzt ganz zum Schluss.
Da hören wir dann jetzt mal endlich Franz Schubert, natürlich. Und das ist, ich glaube, ein Rondo habe ich ausgesucht. Und es ist wieder mein geliebtes Kussquartett, das ein Teil dieses Quartettes spielt.
Und bevor wir nun vom Kussquartett den 3. Satz aus dem Streichquartett Nummer 15 hören, möchte ich mich bei Ihnen, Udo Sammel, sehr herzlich bedanken für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Schwab.
Bei unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwabe.
Und Udo Sammel.